Jesus nachfolgen, folge ihm, mit Rufzeichen, das ist das Thema unserer heutigen Predigt. Und dazu ist uns ein Text gegeben, den wir lesen wollen. Ihr könnt hier mitlesen oder in euren Bibeln. Ein Text, wo eben berichtet wird, wie Jesus wirkt, wie er barmherzig und gnädig ist, wie wir es gerade gesungen haben. Und wie man nachfolgen kann. Markus 10, die Verse 46 bis 52. Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho wegging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Weg, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth an, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle stillschweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Weg. Jesus nachfolgen, das ist eine ganze Predigtserie, die wir jetzt gehabt haben. Es ist bereits die 7. Predigt in dieser Serie, in dieser Reihe. Und ich habe mir das noch mal so ein bisschen vor Augen geführt. Begonnen hat es am 15.09. Jesus nachfolgen, der Preis. Und wir haben dann weitere Predigten gehört, wie denn das so ist, das Nachfolgen, wie das Leben in der Nachfolge ist, dass es anders ist, ja, dass es auch nicht immer einfach ist. Wir haben letzten Sonntag gehört, Jesus nachfolgen, der König dient. Da haben wir gehört, dass er, Jesus, uns dienen möchte. Das werden wir heute in diesem Teil auch nochmals hören. Auf jeden Fall am Ende dieser Predigtserie und auch am Ende unseres Predigttextes steht dieser Aufruf, ihm nachzufolgen oder eben dieser Bericht von Bartimäus, dass er Jesus nachgefolgt ist. Nachfolgen. Ja, jetzt hätten wir es gehabt. Okay. So. Jesus nachfolgen. Folge ihm. Ich weiß nicht, wie das Wort, du sollst folgen, bei dir besetzt ist. Welche Erinnerungen es in dir wachruft. Also ich kann mich an meine Kindheit erinnern, ich habe es sicher tausende Male gehört, nicht mitgezählt. Es ist die Frage, was es bewirkt hat. Man soll folgen. Ich habe ja bewusst so einen ganz alten Text genommen, weil das ja irgendwie heute nicht mehr so populär ist, zu folgen. Heute sind wir doch alle Individualisten und so weiter und folgen, das tun wir nicht so gerne. In der Schule, zu Hause, wo auch immer. Und da steht jetzt, folge ihm. Dieses Folgen ist hier im Sinn von Nachfolgen gemeint. Jesus nachfolgen. Und da können wir an dem Beispiel, das wir gerade gelesen haben, oder an diesem Bericht von Bartimäus, durchaus einiges auch für uns erkennen und ableiten, wie denn das funktioniert und wie das gemeint ist. Jesus ist also unterwegs mit seinen Jüngern von Jericho hinauf nach Jerusalem. Es ist so ziemlich das Ende seines Wirkens auf dieser Erde, wo er 3 Jahre lang seine Jünger da trainiert hat und geschult hat und ihnen immer wieder klargemacht hat, warum er eigentlich hier ist. 3-mal hat er kurz zuvor auch angekündigt, dass er jetzt einen Leidensweg gehen wird. Keinen Jubelweg, sondern einen Leidensweg. Und die Jünger haben es nicht wirklich verstanden, was er ihnen da immer wieder auch gesagt hat. Sie haben immer wieder zwischendurch ja, ganz komische Fragen gehabt, könnte man sagen. Wer darf denn zu deiner Rechten sitzen oder so? Sie wollten Macht haben. All das war ihnen wichtig. Aber so richtig den Sinn von Jesus verstanden haben sie offensichtlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Hier also dieser Bericht, wo Jesus bei diesem Blinden vorbeigeht. Und diese Begebenheit ist ein Bild, wo wir uns vielleicht auch ein Stück weit selbst erkennen können. Mir ist es auf jeden Fall so gegangen, auch in der Vorbereitung. Hier sitzt ein blinder Bettler am Weg. Es ist der Sohn des Timäus, wird uns berichtet, Bar, der Sohn von Timäus. Und der merkt, dass hier irgendwas Besonderes los ist. Sehen kann er ja nicht. Er sieht nicht, wer da vorbeigeht, aber irgendwie spürt er das, dass da mehrere Menschen vorbeigehen. Der Lukas berichtet uns das in diesem Abschnitt, der berichtet ja auch von dieser Begebenheit. Und er sagt in Lukas 18, in Vers 36, als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, also hören kann er ja, forschte er, was da wäre. Er hat sich also interessiert dafür. Das ist einmal der erste Schritt, der erste Step, den er tun kann. Was ist denn da los? Vielleicht fragt er jemand, der neben ihm ist. Aber irgendwie hat er das mitgekriegt. Irgendwie hat er das gespürt, dass da was Besonderes los ist. Blinde haben ja da die Gabe, dass sie ihre anderen Sinne, die sie halt haben, ganz besonders benutzen. Sinne, die uns manchmal vielleicht gar nicht so bewusst sind. Ich war mal in einer Situation, es war im Zuge von so einer Ausbildung, wo mir die Augen verbunden worden sind und dann sind wir durch den Wald gegangen, ich bin geführt worden und das war für mich ein ganz interessantes, eindrückliches Erlebnis. Welche Sinne man da wahrnimmt, was man da für Geräusche hört, die sonst auch da sind, aber weil ihm die Augen verbunden sind, lenkt man mehr vom Gehirn sozusagen zu den Ohren und man nimmt Geräusche wahr, die man gar nicht gewusst hat, dass die gibt in einem Wald. Oder auch, wo man hintritt, ja, wenn man auf einen Ast steigt, auf Laub und so weiter. Man lernt auch Vertrauen zu jenen, die einem da führen. Wenn es die gut meinen, ist das kein Problem. Sonst könnte schon mal der Baum im Weg sein. Aber auf jeden Fall nimmt man da jedes Geräusch viel bewusster wahr. Ein Blinder, der kann nicht sehen, aber er kann also sehr wohl etwas mitbekommen, vor allem, wenn wir so wie hier beim Bartimäus uns dafür eben interessieren. Und so können wir uns jetzt das auch im übertragenen Sinn mal anschauen. Ja, können wir uns mit dem irgendwie gleichsetzen? Wir sind ja nicht blind. Wir sehen alle. Wie soll ich mich da mit dem Bartimäus identifizieren, könnte ich vielleicht auch ein Blinder sein. Und da gibt es eine interessante Stelle, die uns da berichtet wird im 2. Korinther, im Kapitel 4, die Verse 3 und 4. Da heißt es, ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Da ist also davon die Rede, dass wir verblendet sind, also etwas nicht sehen, was aber eigentlich da ist. Und zwar ist es jenen verdeckt, die ungläubig sind. Das ist hier dieser wichtige Nebensatz. Und der Paulus schreibt hier, den Gott dieser Welt oder den Gott dieses Zeitalters. Der Gott dieses Zeitalters oder dieser Welt, diese Welt ist vergänglich. Es ist ein vergänglicher Gott. Das ist eben nicht Gott, sondern das ist Der Satan, sozusagen der Gegenspieler, der daran ein Interesse hat, dass wir eben nicht sehen, der uns die Augen sozusagen verblendet, dass wir das nicht sehen können, wie es hier steht, den Lichtglanz des Evangeliums, die Herrlichkeit Christi. Wir sehen also Christus auch nicht so, wie er eigentlich ist in seiner vollen Herrlichkeit, solange wir nicht glauben an ihn. Dann ist er für uns genauso unsichtbar, vielleicht ein bisschen spürbar, wie dem Bartimäus. Interessant ist auch der Abschluss dann von diesem Kapitel, vom Kapitel 4. Da heißt es in den letzten beiden Versen, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtete Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Hier ist also die Rede davon, dass etwas unsichtbar ist, was aber trotzdem da ist. Etwas Ewiges ist für uns nicht in der Weise wahrnehmbar, ist nicht sichtbar, ist aber trotzdem da. Das ist für mich ein interessantes Bild. Wir alle, die wir ungläubig sind, können Jesus also spüren, wenn er in unserer Nähe ist. Vielleicht kannst du ihn hören, aber du kannst ihn in seiner vollen Herrlichkeit nicht oder eben noch nicht sehen. Und jetzt ruft Bartimäus zu Jesus. Jesus, du Sohn Davids, ruft der Schreiter. Er nennt Jesus hier Sohn Davids. Das ist im Markus-Evangelium oder auch in den Berichten, die wir haben, so in dieser Weise eigentlich einmalig, dass Jesus so direkt angesprochen wird mit diesem Titel Sohn Davids. Sohn Davids ist eigentlich ja kein Name, sondern ein Titel. Und die Juden damals oder die Menschen damals haben durchaus gewusst, dass da mal ein Messias kommt, der Sohn Davids sein wird. Es ist also der Titel, der nur dem Messias zusteht, eigentlich. Und so spricht der Bartimäus Jesus an. Das ist für mich insofern relevant, weil das drückt aus, wir haben zuerst gehört, Bartimäus hat sich interessiert dafür, er hat nachgeforscht und er hat erkannt, dass das nicht irgendein Mensch ist, der da vorbeigeht, dass das auch nicht Jesus, der Sohn von Maria und Josef ist, sondern dass es der Jesus ist, den er Sohn Davids nennt, der eben der Messias ist. Das zeigt für mich den Glauben von Bartimäus. Das zeigt, dass Bartimäus an diesen, der da vorbeigeht, in besonderer Weise glaubt, weil sonst könnte er ja jeden rufen, der da vorbeigeht. Viele Menschen sind da vorbeigegangen, aber keiner von den Menschen konnte ihm helfen, kein Arzt konnte ihm helfen. Aber jetzt weckt sich da plötzlich so eine Hoffnung in ihm, dass ihm da genau der Sohn Davids ist, der Messias ist, dass ihm der helfen kann. Er ruft also Jesu sehr laut. Und wie reagieren die Menschen, die mit Jesus da mitgehen, die Jesus nachfolgen? Wie reagieren die? Auch das ist ein interessantes Bild. Die Menschen weisen ihn zurecht. Sei still, schrei nicht so laut. Ja? Mach doch keinen Aufruhr. Menschen, die Jesus nachfolgen, weisen also diesen armen Blinden zurecht. Vielleicht können wir uns auch in diesem Bild sehen. Vielleicht sind wir auch in einer Situation, wo wir Jesus spüren und zu ihm rufen oder zu ihm schreien und dann sind Menschen in unserer Umgebung und das können durchaus auch Fromme sein, die sagen, na so kannst du es nicht machen oder das geht jetzt nicht und so weiter. Das kann durchaus passieren. Er bekommt Ratschläge von den Menschen still zu sein, die eigentlich nicht wirklich wie ein Rat wirken, sondern nur wie Schläge wirken. Wir können uns aber vielleicht auch in jenen sehen, die solche Ratschläge geben. Vielleicht sind auch wir auf der Nachfolge von Jesu, haben ihn noch nicht wirklich verstanden. Und dann benimmt sich da jemand so komisch und schreit da durch die Gegend oder verhält sich ganz anders, als wie ich das vielleicht für mich für richtig finde oder gewohnt bin. Und ich weise ihn zurecht und sage, so geht das nicht. Sei ruhig. Das kann wie ein Schlag wirken und kein wirklicher Rat sein. Menschen, die andere hier zurechtweisen. Ja, in dieser Situation ist jetzt die Frage, wie reagiert dann der Bartimäus drauf? Auf der einen Seite spürt er, da geht der Messias vorbei, er ruft nach ihm, und auf der anderen Seite selbst ihm nachfolgen, sei ruhig. Da hat er jetzt die Möglichkeit, sich auf die Seite zu drehen, auf seinem Mantel sitzen zu bleiben, in seinem Kummer. Und jeder würde Verständnis haben, wenn er sagt, jetzt habe ich doch alles probiert, was soll ich noch tun? Es hilft mir doch keiner. Aber es kommt nicht auf die Menschen drauf an, die vielleicht rund um dich sind, die dir vielleicht Ratschläge geben, die wie Schläge sind, sondern es kommt darauf an, dass dich Jesus hört. Und du darfst sicher sein, Jesus hört dich in so einer Situation. Er hat also, was hat er getan? Er hat noch lauter geschrien und sich nicht zurückgezogen in sein Schneckenhaus. Noch lauter schreien. Schrei so laut du kannst. Jesus wird dich hören, egal was die Menschen rundherum tun oder glauben. Er weiß also, das ist die einzige Hoffnung, die es jetzt gibt. Kein anderer Mensch kann mir helfen. Damals hat es auch keine Sozialversicherung oder irgend sowas gegeben. Etwas zu verändern im Leben, einen neuen Weg ihm ermöglichen, kann nur dieser eine. Dieser Jesus, der da vorbeigeht. Und jetzt ist es interessant, wie Jesus reagiert. Jesus hat Nachfolger, die ihm nachfolgen. Er hört den Bartimäus. Und er hört, dass die Menschen diesen Bartimäus zurechtweisen. Jetzt könnte er erstens mal mit diesen Menschen schimpfen. Könnte sagen, was habt ihr denn da dagegen? Lasst ihn doch kommen. Er könnte sagen, ihr könnt doch den nicht abhalten. Ich bin nicht exklusiv für euch da. Er könnte sie ignorieren und zu den Blinden hingehen, könnte ohne weiteres tun. Aber er reagiert anders an dieser Stelle. Und das ist für mich auch ganz besonders interessant. Er sagt den Menschen, die gerade den Bartimäus zurechtgewiesen haben, genau zu denen sagt er, bringt ihn her. Genau denen gibt er jetzt seinen Auftrag. Jenen, die die dummsten Fragen immer wieder gestellt haben, die eigentlich bewiesen haben, dass sie Jesus überhaupt nicht verstehen, die bewiesen haben, dass auch für den Bartimäus kein Mitleid haben, genau jene gibt er jetzt einen Auftrag. Und sie folgen ihm in dem Fall. Sie nehmen den Auftrag an. Auch das ist für mich ein schönes Bild. Du kannst einen Auftrag kriegen von Jesus, zu dem du dich vielleicht überhaupt nicht befähigt fühlst. Oder wo du denkst, na, zu dem Blinden, das ist nicht so mein Welt. Und genau zu dem sollst du gehen. Oder den sollst du zu Jesus bringen. Jesus kann dich für solche Aufgaben gebrauchen. Da braucht er nicht irgendwelche besonders frommen Leute. Die rundherum waren, die hat er damit beauftragt. Und er hat es nicht selber gemacht. Finde ich an dieser Stelle auch ein wunderbares Bild, dass er genau die ruft und Bartimäus zu sich bringen lässt. So können wir uns durchaus auch rufen lassen von Jesus Oder wir können für andere Menschen da sein, wenn wir das tun, was er uns sagt. Wenn wir diese Aufgabe sozusagen annehmen, die er uns sagt. So, und was tut Bartimäus jetzt? Er schreit also nach ihm, er ruft ihn. Jesus kommt nicht zu ihm, sondern Jesus beauftragt andere Menschen, bringt ihn zu mir. Jetzt kommen sie ihm und sagen, so, Jesus hat dich gehört, komm mit. Und da wird uns berichtet, sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Es wird uns also extra berichtet, dass er seinen Mantel abgeworfen hat. Der Mantel hat für den Bartimäus natürlich eine Riesenbedeutung. Der Mantel ist wahrscheinlich sein Ein und Alles, seine Lebensversicherung sozusagen, wenn es kalt wird, wo er drauf schlaft, wo er sich zudeckt, wo er vielleicht auch das Geld drauf einsammelt oder Gaben, die er da bekommt. Er braucht den Mantel, er braucht ihn, dass er nicht erfriert, aber er braucht ihn nicht in dem Moment, wo er jetzt zu Jesus geht. Da ist ihm der Mantel ein Hindernis. Der Mantel ist zum Laufen nicht die ideale Laufbekleidung. Da ist es gescheiter, wenn man den Mantel hinter sich lässt. Auch das ist ein Bild, wenn du Jesus rufst und wenn er dann sagt, komm zu mir oder auch jemand schickt, um dich zu holen. Es kann durchaus sein, dass dann jemand kommt, vielleicht auch jemand, der dich vorher mal enttäuscht hat und der sagt, komm mit zu Jesus. Dann wirf deinen Mantel ab, das heißt, lass alles hinter dir, was dich in dem Moment hindern würde. Was dich hindern würde am Laufen. All das lass hinter dir. Das brauchst du jetzt nicht. Was kann denn so ein Mantel sein? Das kann Zeitmangel sein. Vielleicht willst du, gerade jetzt passt es nicht, du willst dein Fußballspiel anschauen oder sonst was ganz Wichtiges im Fernsehen oder irgendein anderer wichtiger Termin. Wir sind ja vollgestopft mit Terminen. Oder einfach Bequemlichkeit. Auch das kann so ein Mantel sein, der mich abhält und mich daran hindert, zu Jesus zu kommen. Jesus ist also sogleich aufgestanden. Auch das ist für mich ein interessantes Bild. Wenn er da nicht sofort weiter hartnäckig dran geschrien hätte, wenn er vielleicht 5 Minuten, 10 Minuten gewartet hätte, wäre die Situation, die Gelegenheit, die er jetzt gehabt hat, wahrscheinlich vorbeigezogen. Jesus ist nie wieder nach dieser Begebenheit von Jericho nach Jerusalem gegangen. Er war nie wieder in Jericho. Eine Gelegenheit hat er gehabt, der Bartimäus. Ich weiß nicht, wie viele Gelegenheiten du hast. Aber wenn du eine hast, dann nutz sie. Kann schon sein, dass er öfters vorbeigeht. Aber wenn du sie spürst, nutze die Gelegenheit und lass dich zu Jesus führen. So wie sich Bartimäus hier zu Jesus führen lässt. Jetzt steht er vor Jesus und Jesus sagt zu ihm, was willst du, dass ich für dich tun soll? Eigentlich eine blöde Frage. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Na bitte, der ist doch blind. Also was soll denn der schon wollen? Da finde ich Folgendes interessant, wir haben diesen Text, was willst du, oder diese Frage, was willst du, dass ich für dich tun soll, auch schon letzten Sonntag gelesen. Und zwar war da die Begebenheit, wo Jakobus und Johannes Jesus gefragt haben, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Das ist eine interessante Frage. Also da gehen zwei Jünger, die Jesus gut kennen, gehen zu ihm und sagen zuerst einmal, also wenn jetzt dich was fragt, dann sage ich vorher schon, wir wollen, dass du, ich habe dich noch nicht gefragt, aber ich will, dass du das tust, was ich dich jetzt fragen werde. Wenn Kinder so kommen, ist eine interessante Frage. Und Jesus sagt als Antwort genau dasselbe, wie er zum Bartimäus gesagt hat. Er sagt zu diesen zwei dummen Buben, hätte jetzt gesagt, zu diesen Jüngern, sagt, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Er fragt sie also auch nach ihrem Wunsch. Jesus kann uns also fragen, was willst du, dass ich für dich tue? Das kann dich Jesus fragen. Und da haben sie jetzt gesagt, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Also sie wollten zur Rechten und zur Linken sitzen, jene, die die meisten Macht haben, über alle anderen Menschen. In der Mitte, okay, der hat die allermeiste Macht, aber links und rechts sitzen schon die mit der, die Premierminister oder so. Das wollten sie sein. Und da spricht Jesus zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet, könnt ihr den Kelch trinken und so weiter. Er hat ihnen also diese Bitte nicht erfüllt. Es ist also keine Garantie, dass Jesus unsere Bitte erfüllt. Es ist aber eine Garantie, dass er sie dann erfüllt, wenn es Teil seines Plans ist. Nicht, wenn es irgendeine dumme Frage ist. Oder nicht, wenn es etwas ist, was halt wir von uns aus wollen, da aus unserem tiefsten Inneren, aus unserer Ehre oder was auch immer, aber nicht Teil seines Plans ist. Dieselbe Frage von den Jüngern oder an die Jünger gestellt, was willst du, dass ich für dich tun soll? Und jetzt hier an dieser Stelle fragt Jesus den Bartimäus, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er will also für den blinden Bettler nicht einfach irgendwas tun, könnte ihm ja irgendwelche Gaben geben, er könnte zu den Menschen sagen, gebt ihm Geld, er könnte Geld oder Lebensmittel erzeugen, das hat er bewiesen, das könnte er alles tun, das wäre nichts Problem. Er könnte ihm also so viel geben, dass er bis an sein Lebensende genug hat. Aber Jesus fragt ihn, was er denn tun soll. Jesus kennt deine Wünsche, er kennt deine Nöte. Aber er fragt dich trotzdem, er will es von dir hören. Was möchtest du, dass er für dich tut? Das will er von dir hören, das fragt er dich. Und das kannst du ihm ruhig sagen, auch wenn er es kennt. Egal was das ist. Deine tiefsten, verstecktesten Wünsche kannst du ihn da fragen. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Wenn wir Menschen in unserer Umgebung sehen, die offensichtlich Not haben, können wir versuchen, auch ihnen diese Not zu lindern, natürlich. Aber wir können auch auf diese Menschen eingehen und sie fragen, was sie wirklich für Bedürfnisse haben. Das ist sicher nicht einfach, einen Menschen, der in Not ist, zu fragen, was er denn wirklich für Bedürfnisse hat. Auch wenn man es vielleicht offensichtlich sieht. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Überleg mal einen Augenblick, jetzt für dich persönlich in der Stille. Was willst du, dass Jesus für dich tut? Das ist übrigens die wichtigste Frage, die dir überhaupt jemand je stellen kann in deinem Leben. Das ist die Frage, wenn sie Jesus stellt. Was will ich, dass Jesus für mich tut? Überlegst dir gut, mit dieser Frage kann dein Leben komplett verändert werden. Es kann ein komplett anderes Leben ab diesem Moment beginnen. So wie wir es bei Bartimäus auch sehen in dieser Geschichte. Diese Frage steht auch da in diesem Licht und Leben vorne, da ist der Text drauf, ich habe mir es angestrichen. Dürft ihr euch mitnehmen, dürft ihr euch anstreichen, diese Frage in dem Text von Licht und Leben. Was willst du, dass Jesus für dich tut? Und jetzt sagt Bartimäus Jesus, was er sich so sehnlich wünscht. Nicht Geld, nicht Reichtum, nicht zu seiner Rechten oder Linken sitzen, so wie es die Jünger wollten. Nein, sein sehnlichster Wunsch ist, dass er sehen kann. Und so wie wir vorhin gelesen haben, dass uns der Feind dieser Welt oder der Gott dieser Welt, Satan, uns die Augen verblendet, so kannst du Jesus auch bitten, dass er diese Verblendung wegnimmt, dass du sehen kannst, dass du seine Herrlichkeit sehen kannst. Du kannst das Jesus genauso sagen, wie es Bartimäus ihm sagt. Und diesen Wunsch, den Wunsch erfüllt Jesus auch. Jesus sieht nicht nur in die Augen von Bartimäus, in die kaputten Augen, in die kranken Augen. Er sieht viel tiefer. Er sieht seinen Glauben. Er sieht ins Herz rein. Er weiß, dass Bartimäus, ja, ihn Sohn Davids genannt hat, dass Bartimäus hier wirklich ja, sich auch nicht ruhig stellen hat lassen von den Jüngern. Er hat noch lauter geschrien, weil er glaubt. Und daher heilt Jesus ihn und er sagt, Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Der nächste Beweis, dass Bartimäus nicht aus Er sucht oder irgendwas, sondern aus Glauben dazu Jesus kommen ist. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Jesus sagt, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen, du bist gesund, du bist frei, du kannst jetzt tun, was du willst. Du kannst all das nachholen, was du Jahrzehnte vielleicht nicht tun konntest. 1000 Gründe wären das mindestens für den Bartimäus, dass er jetzt hingeht und ja all das nachholt, was er eben nicht tun konnte. Da gibt es sicher viele, viele berechtigte Gründe, in unseren Augen durchaus berechtigte Gründe, die da jetzt dran wären. Aber was tut Bartimäus? Er folgt Jesus nach. Ein Weg, der damals durchaus steinig war. Heute ist die Straße von Jericho nach Jerusalem geteert, asphaltiert, schön ausgebaut. Damals war es ein steiniger Weg, es war ein Leidensweg, den Jesus da geht und Bartimäus geht mit ihm. Ein weiterer Beweis auch für mich seines Glaubens. Wenn wir das jetzt zusammenfassen, was können wir also alles aus diesem Abschnitt für uns lernen und für uns mitnehmen. Da haben wir zum einen Menschen rund um dich herum, die können dich abhalten, zu Jesus zu kommen. Sie können dir aber auch helfen. Beides kann es geben. Du musst selbst wollen, du musst selbst glauben. Du musst auch das tun, was du tun kannst. Bartimäus konnte hören, er konnte reden, er konnte sogar schreien. Er konnte auch gehen und laufen. Er ist auch selbst aufgestanden. Das alles hat er selber tun können. Das hat ihm Jesus nicht abgenommen. Aber sehen hat er nicht können und darum hat er andere Jünger beauftragt, helft ihm, dass er zu mir kommt. Führt ihn her zu mir. Das, was du tun kannst, das kannst du tun. Das, was du nicht tun kannst, da kannst du Hilfe erbitten oder auch Hilfe bekommen. Schrei zu Jesus, wenn du ihn spürst, dass er in deiner Nähe ist. Schrei zu Jesus, wenn du Not hast, wenn du ihn brauchst. Du musst ihn nicht sehen. Bartimäus hat ihn auch nicht gesehen. Und nutze die Gelegenheit, und zwar sofort, wenn du ihn spürst, dass Jesus in deiner Nähe ist. Unmittelbar. Da brauchst du auf nichts zu warten. Und da ist auch völlig egal, was die Menschen rundherum sagen. Schrei nicht so laut oder jetzt nicht oder was auch immer. Ist völlig egal. Wenn du Jesus spürst, ruf zu ihm. Er wird dich hören. Und dann lass alles zurück, was dich hindert. Du brauchst den Mantel jetzt nicht, wenn du zu Jesus läufst. Jetzt ist das dran. Heute haben wir noch viel mehr materielle Dinge und natürlich Versuchungen, die vielleicht viel schwieriger sind, sie zurückzulassen. Du brauchst das nicht, wenn du gerufen wirst, wenn du nach Rumänien gehst zum Beispiel und diesem Ruf folgst. Tu das, was er dir auftragt. Überleg dir gut, was du sagst, wenn Jesus zu dir sagt, was willst du, dass ich für dich tue? Das ist die wichtigste Frage im Leben. Überleg's dir gut. Und dann zum Schluss der Aufruf nach 7 Predigten jetzt. Folge Jesus. Wenn du Jesus begegnet bist, wenn du ihn gespürt hast, wenn du ihn erlebt hast, wenn er dich frei gemacht hat, er hat Bartimäus völlig frei gemacht und Bartimäus ist freiwillig gefolgt. Genau das will er. Er kann auf diese Frage, wenn du zu Jesus sagst, ich will, dass ich dich sehe, dass ich deine Herrlichkeit sehe, dass ich dich in meinem Herzen spüre, wenn du das zu ihm sagst, kann er dein Leben komplett auf den Kopf stellen. In diesem Moment kann ein neues Leben beginnen. Ein ganz neues Leben, das durchaus, und für den Bartimäus war das auch sicher nicht nur schön und angenehm. Damals in dieser Zeit, auf diesem Weg, auf diesem Leidensweg, es ist in keine weltliche Herrlichkeit gegangen, dieser Weg. Er hat auch in Trübsal geführt. Und so kann natürlich auch der Weg, den du jetzt hier auf dieser Erde gehst, ein zeitlich begrenzter Weg sein, ein befristeter Weg, der durchaus auch Steine am Weg hat. Aber immer in solchen Situationen kannst du zu Jesus schreien, kannst du zu ihm rufen.